Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Island Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Radmila Kerl, eine Fotografin, die mit dem Gast von vor 2 Wochen mit Florian Becker zusammen auf einer Fotoreise in Island war. Die Webseite von Radmila findet ihr unter radmilakerl.de. Das ist radmilakerl.de, radmilakerl.de. Da findet ihr dann auch die Fotos von der Reise. Ein paar davon erwähnen wir auch im Podcast. Also es ist vielleicht ganz praktisch, wenn ihr die beim Zuhören oder vielleicht danach irgendwie öffnen könnt, dann wisst ihr gegebenenfalls, über welche Fotos wir sprechen. Radmila macht auch in diesem Jahr wieder eine Fototour in Island zusammen mit Florian. Das erwähnen wir dann im Podcast auch und vor allem auch quasi, wann die stattfindet, wo die stattfindet und wie ihr daran teilnehmen könnt. Genau. Ich habe aus der Folge vor allem relativ viel mitgenommen, wie man fotografiert. Also wir gehen auf so ein paar Beginner-Themen ein, sowas wie Blende und Verschlusszeit und ISO-Werte und sowas alles. Für mich war das ein bisschen augenöffnend, weil ich kurz vorher, oder beziehungsweise ich war eigentlich zur gleichen Zeit wie Radmila in Island und hatte mir aber kurz vorher erst eine Kamera gekauft, mit der ich dann ganz furchtbare Fotos gemacht habe, weil ich sie einfach nicht ordentlich bedient habe. Und ich glaube, es macht unheimlich Sinn, wenn man sich schon so ein teures Gerät kauft, dass man dann auch vielleicht 1 Euro oder 2 in die, ja, quasi in das Lernen der Bedienung steckt. Ja, Sponsor dieser Episode ist Radmila selbst. Sie hat sich quasi bereit erklärt, da ein paar Euro zuzuschießen zu diesem Podcast. Auch hier nochmal an der Stelle vielleicht die Erklärung, warum gibt es überhaupt Sponsoren. Das Ganze ist nicht ganz umsonst. Also ich hab Kosten für irgendwie Equipment und dass der Podcast irgendwo liegt und dass ihr den anhören könnt und so weiter. Und das versuche ich einfach nur auf irgendeine Art und Weise wieder reinzukriegen. Von daher an dieser Stelle vielen lieben Dank an Radmila. Eine Anmerkung noch, der Podcast wirkt gegen Ende hin ein bisschen, als würde Radmila mir die ganze Zeit ins Wort fallen, was aber nicht der Fall war. Das war auch bei Florian schon so. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, woran das liegt, aber da gibt es wohl irgendein technisches Problem in der Aufnahme. Und leider Gottes kriege ich das mit meinem Wissen bisher noch nicht auf die Reihe, das quasi wieder gerade zu ziehen. Ich hoffe mal, dass wir das in den nächsten Podcast-Episoden etwas besser hinkriegen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und ja, viel Freude. Guten Morgen, liebe Radmila.
Guten Morgen.
Du warst in Island, um Fotos zu machen, und zwar mit Florian, der ja auch schon hier zumindest im Blog als Gastautor und als Interviewpartner dabei war. Und wir waren lustigerweise auch zur selben Zeit da, ihr in einer ganz anderen Region als ich. Aber genau, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und dann vielleicht ein bisschen was über die Reise.
Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Radmila Kerl, ich bin Fotografin in München. Betreibe in München seit einigen Jahren ein Studio und bin eigentlich meistens mit Menschen beschäftigt, also Porträtfotografie im Hauptteil und natürlich sehr gerne auch Reisefotografie. Und vor ein paar Jahren habe ich eben den Florian Becker kennengelernt bei einer anderen Gelegenheit. Und da hatten wir den Gedanken ins Auge gefasst, zusammen eine Fotoreise zu machen. Der Florian hat ja eine Reiseagentur, die auf Vulkanreisen spezialisiert ist. Und wir hatten uns lustigerweise auch in Stromboli kennengelernt und dann halt eben den Gedanken ins Auge gefasst, zusammen eine Fotoreise anzubieten. Und das haben wir dann eben auch vor einigen Wochen realisiert. Ja. Diesmal ging es aber nicht nach Stromboli, sondern nach Island, und eine weitere sollte folgen, weil es halt so wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant war, Island per se und auch die Zusammensetzung mit eben einem sehr erfahrenen Reiseleiter und einem Fotografen, glaube ich, ist ganz spannend.
Okay, und ihr wart Ihr wart vornehmlich in der Südregion, richtig? Also im südlichen Island, richtig?
Ja, wir waren in der südlichen Region, weil die natürlich sehr viel Motive bietet und sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also die Reise war 10 Tage und wir haben natürlich versucht, in den 10 Tagen sehr, sehr viel Abwechslung reinzupacken und sehr, sehr viel verschiedene Motive anzubieten. Und da eignet sich natürlich die südliche Region am besten.
Das stimmt. Also da hat man, glaube ich, auf engstem Raum irgendwie die verschiedensten, vor allem auch, ja, wie sagt man, Landschaftskompositionen, also von Strand bis Meer bis Berge hat man irgendwie alles dabei und man fährt um eine Ecke rum und hat ganz anderes Licht als 10 Minuten vorher. Also da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern bei meiner ersten Rundreise.
Ja, das ist richtig und vor allen Dingen, die Motive ändern sich ja auch ständig. Also Island hat natürlich wahnsinnige Wetteränderungen innerhalb kürzester Zeit. Insofern, du kannst im Grunde mit deiner Kamera von einem Berg stehen oder von einem Motiv stehen und um 9 Uhr hast du ganz andere Bilder als um 10 Uhr und vielleicht um 11 Uhr Vormittag schon wieder ganz anders. Und das macht es natürlich auch nochmal spannend.
Ja, was war so ein bisschen, also gab's so eine Art Theme oder Thema der Reise oder gab's verschiedene Orte, die ihr euch ausgesucht habt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben im Vorfeld eine Tour zusammengestellt, wo wir darauf geachtet haben, dass wir wirklich sehr, sehr viele verschiedene, also ganz verschiedene Motive eben vor die Kamera bekommt. Zum einen das, zum anderen haben wir darauf geachtet, dass wir natürlich auch ausreichend Zeit zum Fotografieren haben. Wir waren eine sehr kleine Gruppe mit nur 6 Teilnehmern. Und zwar hatten wir 2 SUVs. Wir hatten also pro Auto 4 Leute, 2 Walkie-Talkies, damit haben wir immer kommuniziert zwischen den Fahrzeugen und haben im Vorfeld natürlich einen groben Plan gehabt und eine grobe Struktur der Reise. Die und die Motive wollen wir an den und den Tagen sehen und fotografieren. Aber gleichzeitig haben wir natürlich sehr flexibel auf Wetteränderungen reagieren können. Wir haben zum Beispiel für einen der letzten Tage die Hochlandtour geplant und da war es eigentlich am Anfang der Tour schon abzusehen, dass das Wetter wohl kippen würde. Wir hatten am Anfang der Tour wahnsinnig schönes Wetter, also wirklich Sonnenschein und schöne Wolken, also richtig fotogene Wolken am Himmel, Sonnenschein und perfektes Wetter. Also auch perfektes Wetter für eine Hochlandtour. Und es war abzusehen, dass das Wetter wohl kippen würde im Verlauf der Reise. Und deswegen haben wir da einfach ein bisschen was umgeswitcht und ein bisschen was umgeplant, sodass wir die Hochlandtour eher am Anfang gemacht haben und stattdessen andere Motive halt dann später angesetzt haben, was ja dann auch goldrichtig war, weil die Straßen oder falls man Straßen nennen kann ins Hochland, waren dann tatsächlich am Ende gesperrt und da hätten wir es dann gar nicht machen können. Also klein und fein und sehr flexibel. Das Thema, also es war eigentlich kein richtiges Thema. Wir sind nicht ausgezogen, um jetzt einen bestimmten Berg oder einen bestimmten Wasserfall zu fotografieren, sondern das war eigentlich eher als Rundreise konzipiert mit natürlich ganz typischen Fotomotiven, die wir dann auch irgendwie mitgenommen haben, aber die dann eher antizyklisch angefahren worden sind, um die Horde der sonstigen Touristen zu umgehen und auch halt eben ganz versteckte Sachen. Also wir haben versucht auch den Teilnehmern ganz andere Motive anzubieten, wie zum Beispiel einen alten Bauernhof so ganz abseits, dass man so im Normalfall gar nicht sehen würde.
Das ist tatsächlich ganz spannend, weil Florian ja so als, wie soll man das sagen, Island-Experte, der schon oft und lange da war, glaube ich, wirklich auch ganz, ganz viele Sachen kennt, wo keiner auf die Idee käme, dorthin zu fahren. Ne? Also wir haben da lange drüber gesprochen, in seinem ersten Interview, wo er halt sagte, es gibt ganz viele, ja, so versteckte Juwelen, die dann teilweise direkt neben den Hauptattraktionen sind. Und sagte mir dann auch so 1-2 Wasserfälle, wo er sagte, ne, die sind 2 oder 3 Minuten von den überall zu findenden Attraktionen entfernt, aber da kommt halt niemand hin. Und ich fände das bei Florian auch sehr gut, dass er das dann bei den Reisen so macht. Also er nimmt die Leute damit hin, wo er sagt, ich habe das Gefühl, die machen da keinen Unsinn, wenn man so will. Und das hat dann so ein bisschen was Familiäres. War das bei euch dann definitiv auch so.
Und wir haben natürlich schon die Hotspots auch gesehen und gehabt und fotografiert. Aber das war eigentlich eher nicht wirklich das Allerwichtigste, sondern eher wichtiger waren eben solche geheimen Ecken oder unbekannten Ecken. Also wir sind zum Beispiel an einem Tag, haben wir eine Wanderung gemacht. Da sind wir fast den ganzen Tag unterwegs gewesen in einem Tal. Das war wirklich sensationell. Also überall Motive, wohin das Auge schaut. Überall hat es geraucht und geblubbert. Und wir waren ganz alleine dort. Also da ist man natürlich mit Florian sehr, sehr gut aufgestellt, weil der einfach wirklich sehr viel kennt und auf jeder Reise auch immer mal was Neues entdeckt und was Neues sieht, was dann in solchen Fotoreisen dann auch gut eingebaut werden kann. Und auch, weil du angesprochen hast, Wasserfall, also wir hatten Wasserfälle sozusagen neben den bekannten Hotspots und da waren wir auch ganz alleine. Und ich glaube, das ist auch das, was die Fotografen suchen, weil alles andere gibt es ja schon als Postkarte und was wir fotografieren wollen, sind eher neue Sachen. Die sind dann dadurch natürlich auch spannend. Die sind auch spannend von der Motivsuche her, weil man da nicht im Internet im Voraus schon 37.000 Bilder davon gesehen hat. Und das hat die Reise unheimlich interessant gemacht.
Ja, das mit den 37.000 Bildern, das finde ich ganz spannend bei diesem Kirkjufelsforst. Das ist ja quasi ein Wasserfall, wo dann der Berg im Hintergrund ist und da gibt es jetzt 1 Million Fotos, glaube ich, im Internet von. Und ich war dann dort und ich hatte gar keine Lust mehr, dieses Foto zu machen, weil es wirklich so. Man hat auch gesehen, da standen dann halt schon 20 Fotografen und die wussten genau, wo das Stativ hin muss, um genau dieses Foto zu machen. Und die standen da wirklich in Reihe. Also die haben sich quasi angestellt, damit sie ihr Stativ dorthin stellen und schnell das Foto machen konnten. Und ich dachte mir so, was hat denn das für einen Sinn? Also das wurde mir dann nicht so ganz ersichtlich und habe dann irgendwie ein paar Fotos aus anderen Perspektiven gemacht. Aber genau, also da verstehst du schon ganz gut, dass ein Fotograf, egal ob jetzt Anfänger oder Profi, wahrscheinlich sagt, ich will eigentlich gerne irgendein Motiv haben, wo es keine Anleitung zu gibt.
Ja, also nicht nur keine Anleitung, sondern ich glaube, der Reiz besteht wirklich darin, einfach etwas völlig Neues zu fotografieren. Also nicht ein Bild zu reproduzieren, das eben schon 3 Millionen Leute vorher gemacht haben. Und ich meine, ich habe ja solche Begegnungen ja auch gehabt und ich sehe das ja auch in Island speziell. Wie du schon sagst, kann ich nur bestätigen, da stehen 10 Leute nebeneinander in der Reihe und machen genau das gleiche Foto. Das ist eine Reproduktion des Bestehenden oder das gibt's einfach schon zu viel und so oft und das reizt mich überhaupt nicht. Und ich glaube, andere Fotografen eben auch weniger, sondern der Reiz besteht eher darin, etwas Neues zu finden. Oder vielleicht, man kann natürlich bei bekannten Dingen auch nach dem neuen Ausschnitt suchen oder nach einer neuen Perspektive oder eine neue Lichtstimmung vielleicht. Aber wenn 10 Leute nebeneinander mit dem Stativ stehen, kann es davon ausgehen, dass das Bild im Grunde gleich sein wird, so wie bei denen, die 10 Minuten vorher mit dem Stativ da gestanden sind und 10 Minuten danach stehen werden. Also ich glaube, der Reiz besteht eher darin, dass man etwas Neues entdeckt und dass dann halt sich mit dem Motiv auch auseinandersetzt. Also was wir häufig geübt haben oder eigentlich jeden Tag geübt haben, war auch so ein bisschen die Motivsuche und sich mit dem Motiv auseinanderzusetzen, zu gucken. Wenn man jetzt einen Wasserfall nimmt oder auch einen Bauernhof, völlig egal, mal gucken, wie ist es aus dem Blickwinkel, wie ist es aus dem Blickwinkel, wie ist es, wenn ich in die Hocke gehe oder wie ist es, wenn ich den Stativ ein bisschen höher stelle oder vielleicht hier kurz auf einen kleinen Hügel drauf gehe. Also das war auch so ein bisschen die Übung bei der Reise, Motivsuche. Wie verändert sich das Motiv, wie verändert sich mein Bildausschnitt, wenn ich meine Position verändere? Gerade bei Landschaft ist es natürlich sehr... kann man sehr gut üben, weil der Berg läuft ja nicht davon. Ne? Also das Einzige, was sich verändert, bin ja ich und mein Ausschnitt und meine Kameraeinstellung. Der Berg bleibt da zunächst mal da.
Das stimmt. Das ist angenehmer als bei Safari-Fotografie, wo der Löwe genau. Wahrscheinlich wegläuft. Das heißt... Wie war die Zusammensetzung eurer Reisegruppe? Also von Vollprofi wie dir bis absolutem Anfänger, war da alles dabei?
Ja, wir hatten 6 Teilnehmer und es war tatsächlich so, dass bei den 6 Teilnehmern alles dabei war. Wir hatten eine sehr, sehr nette Mitreisende gehabt, die gleich zu Beginn signalisiert hat, sie hat sich eine neue Kamera gekauft und eigentlich muss sie erst zunächst mit der Kamera üben und zum anderen hat sie auch so mit Zeit, ISO, Blende auch nicht wirklich so die Erfahrung. Sie hat bis jetzt einfach nur auf Vollautomatik gestellt und halt geklickt und oftmals ist das Bild halt eben nicht so geworden, wie sie es eigentlich gern gehabt hätte und sie einfach nicht weiß, wie sie die Kamera einstellen soll. Also das war wirklich so der absolute Anfänger und bis zu wirklich sehr, sehr passionierten Hobbyfotografen, der seine Kamera beherrscht, also wirklich weiß, wie das Werkzeug funktioniert und sich dann tatsächlich nur mit Motivsuche beschäftigt und einfach so diese kreative Bildgestaltung möchte. Es war sehr spannend, weil man einfach wirklich die volle Palette dabei hatten und sehr interessant auch, weil man sich ja dann auch gegenseitig immer wieder befruchtet. Ne? Man guckt, wie macht der andere, was macht der andere, was könnte man vielleicht noch besser machen. Und speziell auch bei der Motivsuche war das schon so, dass einfach man geschaut hat und ich immer wieder Anregungen gegeben habe, du schau doch mal von der Seite oder geh mal in die Hocke oder geh mal ein paar Schritte weg oder mach mal deinen Ausschnitt ein bisschen anders und auf einmal ist es ein anderes Bild. Also so in etwa kann man sich es vorstellen.
Genau, also das kann ich total bestätigen mit dem, dass man sich gegenseitig quasi neue Ideen liefert und so weiter. Das war bei mir, ich hatte den Yandi an diesem großen Wasserfall in den Westfjorden, habe ich einen Fotografen aus Amerika getroffen und ich hatte mir für die Reise quasi extra eine neue Kamera gekauft oder ja, es war so halb zufällig eigentlich und habe mich dann darauf gefreut, endlich mal richtig tolle Fotos aus Island mitzubringen und am Dünjandi sind mir ein paar gelungen und auch sonst zwischendurch mal ein oder zwei, aber ich glaube von den, keine Ahnung, wie viel 1000 Fotos, die ich da oben geschossen habe, ist mit weitem Abstand der größte Teil kompletter Schrott. Also richtig, richtig schlimm, ich habe mich sehr geärgert. Aber da am Dünjandi war es immer einfach so, dieser Fotograf hat dann gesagt, okay, stell dein Stativ mal da auf und ja, mach mal die und die Einstellung anders und du hast ja die und die Einstellung, die ist ja komplett schief, mach das mal so und so und toll, ne? Da sind dann direkt gute Fotos entstanden. Ich glaube, das hilft ganz extrem, wenn man, also gar nicht so sehr, dass das jetzt irgendwie ein Profi sein muss, aber jemand, der halt ein bisschen Ahnung hat und ja, einem so ein bisschen
den Weg zeigen kann. Ja, ich denke mal, das ist wichtig, weil... Letztendlich ist es ja so, wenn man bis jetzt, also so wie eben bei der einen Teilnehmerin, die hat ja überhaupt nicht gewusst, Blende, ISO, Zeit, was sind das für Dinge, wie funktionieren die, wie sprechen die miteinander? Also sie hat eigentlich mit ihrer Kamera gar nicht kommuniziert. Das heißt, die Kamera hat letztendlich das Bild gemacht, was ein japanischer Ingenieur irgendwann für dieses mögliche Szenario programmiert hat. Und das funktioniert natürlich so nicht, sondern man muss schon der Kamera auch ganz genau sagen, was sie tun soll. Also das ist tatsächlich nicht so, dass wenn man sich eine gute Kamera kauft, dass man automatisch gute Bilder hat. Das wäre vergleichbar damit, wenn man eine sehr, sehr gute Küche hat, die kocht dann auch automatisch sehr, sehr gutes Essen. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss dann schon genau wissen, was man tut und so ist es ja mit der Kamera auch. Also Wir haben im Vorfeld, wir haben zum Beispiel gleich am ersten Tag oder andersherum, wir hatten am ersten Abend so ein bisschen gemeinsames Abendessen, ein bisschen kennenlernen und mich hat natürlich bei jedem Teilnehmer so ein bisschen interessiert, was die Themen sind. Jeder Teilnehmer hat ganz anderes Thema gehabt, was er, also fotografisches Thema, ne? Zum Beispiel, da war halt eben bei manchen Motivsuche, bei anderen halt eben insgesamt viele haben auch Bildbearbeitung als Thema gehabt und eben bei der einen Teilnehmerin so ziemlich alles. Und wir hatten am Tag 2 gleich 2 Stunden Fahrzeit zum ersten Ziel und dann bin ich halt mit ihr im Auto gesessen und während wir gefahren sind, habe ich mit ihr 2 Stunden schon mal einen Grundkurs gemacht, so nach dem Motto, was ist Blende, was ist ISO, was ist Zeit, wie funktionieren diese Dinge, wie beeinflussen die Dinge dann letztendlich das Bild, was muss man tun, um Tiefenschärfe zu erreichen, was muss man tun, um ein knackscharfes Bild, was muss man tun, wenn man kein Licht hat und solche Dinge. Also das war da schon mal so ein bisschen eine Einführung und das haben wir dann im weiteren Verlauf geübt und ich habe auch gesagt, bitte Kameras auf manuell stellen, keine automatische Belichtung oder sonst dergleichen, sondern nur in dem manuellen Modus kann man natürlich der Kamera genau sagen, was in dem konkreten Fall zu tun ist. Und das haben wir dann im Verlauf der Reise geübt. Ich glaube, das ist dann auch, sind auch ganz schöne Bilder rausgekommen. Und man muss einfach immer ein bisschen gucken, wo hole ich meine Teilnehmer ab, welche Schwierigkeiten oder welche Fragen ergeben sich da, auch mal zwischendurch natürlich die Bilder anschauen und da einfach immer mehr üben und dadurch natürlich immer besser werden.
Das Stichwort für mich war, was mache ich, wenn ich kein Licht habe oder schlechtes Licht? Denn das war mein großes, großes Problem. Ich habe auch die Reiseroute, glaube ich, quasi zumindest für Fotos komplett falsch gewählt. Denn ich bin am ersten Tag sofort in die Westfjorde hoch und da war im Süden allerbestes Wetter noch für 3-4 Tage. Und in den Westfjorden waren nur Wolken und so ein bisschen Nieselregen. Aber das Licht war eine Katastrophe. Also ich habe wirklich ganz große Probleme gehabt, da ein schönes irgendwo irgendein schönes Lichtsetting zu finden. Was kann ich da machen? Also es ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich glaube, jeder kann sich gerade gut vorstellen, so ein wolkenverhangener Tag, also tiefhängende Wolken, ganz wenig Licht. Und was mache ich da? Also wie kann ich da
grundsätzlich trotzdem hat man schöne ja Fotos 3 Stellschrauben. Das ist die Blende, die Zeit und ISO. Zunächst mal muss ich mir überlegen, was möchte ich für ein Motiv fotografieren? Im Sinne von Tiefenschärfe. Möchte ich eine Landschaft fotografieren, wo ich eigentlich vom ersten Grashalm im Vordergrund bis zur letzten Bergspitze im Hintergrund ein scharfes Bild haben möchte, muss ich natürlich die Blende zumachen, sprich eine hohe Blendenzahl nehmen. Übrigens, das war auch so ein bisschen ein Eye-Opener für manche meiner Teilnehmer. Blendenzahl, also je kleiner das Loch der Blende, desto größer die Zahl. Viele wissen nicht, warum das so ist. Das ist deswegen, weil die Blendenzahl eine Bruchzahl ist. Und deswegen ist ein Achtel natürlich kleiner als ein Viertel zum Beispiel. Und deswegen ist Blende 4 ein größeres Loch als Blende 8. Also das nur mal so eine Randnotiz. Auf alle Fälle, zunächst mal muss ich mir überlegen, was möchte ich haben von der Tiefenschärfe. Bei einer Landschaft ist natürlich immer, sollte eigentlich die Tiefenschärfe vorhanden sein. Das heißt, ich muss eine hohe Zahl wählen, also Blende 8 und höher wäre gut. Das ist natürlich schwierig, wenn ich einen sehr dunklen Tag habe, sehr wenig Licht habe und ich mache noch meine Blende zu, dann kommt natürlich noch weniger Licht in die Kamera. Also muss ich mir anders behelfen. Die erste Möglichkeit wäre von der Zeit, also sprich Belichtungszeit, etwas höher zu gehen, also sprich die Belichtungszeit bisschen mehr Zeit für die Belichtung, sprich Kamera auf dem Stativ und dann Belichtungszeit vielleicht bis zu einer Sekunde oder höher. Das Problem wird dann sein, wenn ich keine, natürlich ist es so, wenn ich länger belichte, habe ich natürlich Bewegung im Bild. Das möchte ich aber manchmal nicht, sondern ich möchte das Bild tatsächlich so einfrieren. Dann gibt es eine dritte Variante, nämlich die dritte Stellschraube, und zwar die ISO-Zahl. Ich kann von der ISO, sprich Sensorempfindlichkeit, etwas höher gehen und habe dann ein knackscharfes Bild, habe keine Bewegung im Bild und habe trotzdem eine korrekte Belichtung. Die andere Variante wäre natürlich, ich möchte zwar Tiefenschärfe, aber ich möchte Bewegung im Bild haben, zum Beispiel Wasser. Also man kennt ja die Bilder von Wasserfällen, wo das Wasser dann tatsächlich wie so ein Vorhang fließend, so ein weißer Vorhang runterfließt. Das ist tatsächlich geschuldet einer langen Belichtungszeit. Da muss ich dann auch in dem speziellen Fall gucken. Einfach Belichtungsmesser im Auge behalten. Die ISO kann auf 100 oder bei manchen Kameramodellen sogar auf 50 unten bleiben. Und die Blende kann bei 8, 11 oder sogar 16 sein. Und ich mache dann meine Wasservorhänge mit der langen Belichtungszeit. Sekunde, 3 Sekunden, 5 Sekunden, je nach der Situation. Da muss ich einfach mein Belichtungsmesser im Auge behalten und gucken, was macht Sinn. Wir haben ja alle mittlerweile Digitaltechnik. Insofern ist es einfach, man kann das Bild machen und auf Histogramm schauen oder auf das Bild selber gucken. Und wenn das immer noch zu dunkel ist oder vielleicht sogar schon überbelichtet, kann ich ja da an meinen Stellschrauben nochmal herumschrauben, bis das passt.
Genau, das mit dem Histogramm finde ich ganz spannend. Also das hat mir irgendwann sehr geholfen, als mir das dann mal jemand erklärt hatte. Das ist quasi so ein Diagramm, wo man die Helligkeiten, die Verteilung der Helligkeiten sieht. Und wenn das nach links oder rechts ausschlägt, hat man es über- oder unterbelichtet. So ungefähr habe ich es mir gemerkt.
Das trifft eigentlich ziemlich genau.
Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, oder trifft es das schon?
Also ich empfehle immer, bei der Kamera auch eben aufs Histogramm zu schauen. Man muss nicht unbedingt, es gibt ja Histogrammhelligkeit und Histogrammfarbverteilung. Ich würde in dem Fall Histogrammhelligkeit vorschlagen. Es sind 256 Stufen zwischen ganz dunkel und ganz hell. Auf der rechten Seite hat man ganz hell und auf der linken Seite ganz dunkel. Und man sieht relativ einfach auf den ersten Blick, wie sich meine Bildpunkte verteilen. Und im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Motiv, also wenn ich jetzt zum Beispiel verschneite Fläche fotografieren würde, Gletscher, dann habe ich tatsächlich ein sehr, sehr helles Motiv. Das heißt, meine Bildpunkte müssen eigentlich so ziemlich recht sein. So, sobald ich allerdings rechts eine Säule habe, die nach rechts ausschlägt und quasi die Bildpunkte sich da auftürmen auf der rechten Seite, ist es ein Hinweis darauf, dass irgendein Bildteil überbelichtet ist. Das muss nicht zwangsläufig falsch sein, weil weiß ist weiß. Also wenn ich eine weiße Fläche habe, wie zum Beispiel tatsächlich Bereiche in einem Gletscher, die sehr, sehr weiß sind und die Sonne vielleicht drauf scheint und die reflektieren sehr stark, dann kann das natürlich auch überbelichtet sein. Weiß ist weiß und so ist es halt auf dem Motiv. Wenn ich hingegen jetzt einen schwarzen Sand im Bild habe, dann muss der schwarze Sand natürlich im Bild auf meinem Histogramm eher auf der linken Seite rangieren. Also da sind die Bildpunkte mehr links verteilt und da habe ich dann mehr auf der linken Seite halt meine Säulen sozusagen auf dem Histogramm. Und sobald sich eine ganz auf der linken Seite eine Bildpunktsäule auftürmt, ist es ein Hinweis darauf, dass diese Bildteile unterbelichtet sind. Das heißt, wie wir Fotografen sagen, abgesoffen. Da ist einfach keine Zeichnung im Bild. Also da lässt sich auch am Rechner nichts mehr rausholen, wenn ich keine Zeichnung habe. Aus nichts kann ich nicht etwas machen. So ist es natürlich bei der Überbelichtung auch. Überbelichtete Bildteile haben keine Zeichnung. Da ist einfach keine Aufzeichnung auf dem Sensor, da kann ich auch später mit dem besten Programm der Welt nichts mehr rausholen. Insofern lohnt der Blick aufs Histogramm immer und ich empfehle auch bei der Kameraeinstellung die Funktion Überbelichtung Warnung als aktiv zu stellen, weil dann blinken die Bildteile. Also wenn man sich am Monitor das Bild anschaut, also auf der Kamera anschaut und es blinkt etwas, ist das ein Hinweis darauf, diese Bildteile sind überbelichtet, da habe ich keine Zeichnung, da habe ich praktisch, da kann man nichts mehr machen. Und dann muss ich überlegen, sind das Bildteile, die sowieso im echten Motiv so weiß sind, dass ich da die Zeichnung nicht brauche, oder habe ich das Bild tatsächlich überbelichtet? Und da ist natürlich Alarm angesagt, da muss ich das Bild nochmal machen, wenn ich die Überbelichtung nicht brauchen kann, und einfach ein bisschen weiter runterschrauben und nochmal das Bild machen.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das habe ich bei mir irgendwann auch eingeschaltet. Und dann ist es genau, wie du sagst. Ne? Also es ist wie so ein Alarmblinken, was einem einfach sagt, okay, der, in meinem Fall war es zum Beispiel sehr oft der Himmel dann natürlich, der natürlich knacke weiß war wegen den tollen Wolken. Und dann wusste man aber, okay, das ist okay. Also da kann ich jetzt nichts dran machen. Aber ich wusste zum Beispiel beim Wasserfall dann irgendwann, okay, da hat man natürlich auch überbelichtete Teile wegen diesen weißen Schleiern dann, aber die konnte ich dann einschätzen damit. Also dann wusste ich irgendwann, okay, man sieht halt noch die Steine dahinter und die blinken dann quasi nicht. Und das hat sehr geholfen. Also diese Funktion, wenn man die hat, macht viel Sinn. Was bei mir jetzt noch gerade ist, ich habe dieses Bild von dem Dynjandi gerade vor mir, ich packe das dann auch in die in den Beitrag hier zu dem Podcast. Da wird mir noch angezeigt, einmal der Weißabgleich, und ich weiß nicht, ob das quasi dasselbe Setting ist. Also für dieses Bild hatte ich offenbar das Setting Cloudy. Also da gibt es ja, also man kann Landscape machen,
also da geht es ja um den Weißabgleich. Ich persönlich fotografiere im RAW, also ein RAW-Format ist ja kein fertiges Bild, sondern das Bild wird ja dann später in der Software, ich arbeite mit Lightroom, wird erst entwickelt. Das heißt, vielleicht kurzer Schwenker zum RAW und JPEG, ein RAW-Bild ist in seinen Bildteilen komplett nachbearbeitbar. Also es wird entwickelt, so wie wir früher im Labor entwickelt haben, wird ein RAW-Bild erst entwickelt. Also ein RAW-Bild kann man so in der Form noch nicht verwenden. Währenddessen, wenn man auf JPEG fotografiert, also gleich JPEG-Bilder macht, da ist das Bild von der Kamera sozusagen entwickelt. Also die spätere Bearbeitung ist da ja sehr eingeschränkt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, ein RAW-Bild, wenn ich einen Kuchen backen würde, habe ich eine Schüssel Milch und eine Schüssel Mehl und zwei Eier und Zucker und alles in den einzelnen Zutaten, und daraus mache ich meinen Kuchen. Das könnte man mit einem Rohbild vergleichen. Da sind sozusagen alle Bildzutaten noch im Rohformat, und ein JPEG-Bild ist der fertige Kuchen. Also man kann sich anhand von diesem Beispiel sehr leicht vorstellen, dass man am fertigen Kuchen, da kann man vielleicht noch drüber zuckern, aber mehr schon nicht. Während dessen, wenn ich alle Zutaten sozusagen in Einzelteilen habe, kann ich ja mein Bild am Rechner in der Software dann sozusagen zusammenmischen, wie ich das brauche. Und das gilt auch für den Weißabgleich. Den Weißabgleich kann man ja später dann in der Bildentwicklung bei einem Rohbild nochmal verändern. Insofern mache ich eigentlich beim Fotografieren jetzt nicht unbedingt den Weißabgleich in der Kamera, sondern dann später bei der Bearbeitung. Wenn man JPEG fotografiert, muss man natürlich schon ein bisschen drauf achten, was man da einstellt. Und da kommen ja eben diese Einstellungen zum Tragen, wie eben Cloudy oder sonst irgendwas. Also ich habe halt immer einen automatischen Weißabgleich und mache das dann später am Rechner, sofern erforderlich.
Okay, das macht Sinn. Ich glaube, also bei mir war es so, dass an der Kamera eingestellt war RAW und JPEG. Das heißt, ich habe alle Bilder in RAW aber ich gucke gerade hier das JPEG-Bild an. Das heißt aber auch, dass quasi diese Settings, also ich glaube, bei mir sind es irgendwie so 5 oder 6 Stück, ne? Cloudy, Sunny und so weiter. Die würdest du dann nachher, die kannst du dann am Computer auch einfach durchprobieren und sagen, okay, ich gucke mir die jetzt alle 5 oder 6 Mal an und nehme das, was mir am besten gefällt.
Ich habe den Weißabgleich auf Automatik gestellt und fotografiere nur RAW. Also ich mache JPEGs, könnte ich machen, mache ich aber nicht, weil ich die Bilder sowieso später entwickle. Und ich entwickle die Bilder in Lightroom. Und da habe ich dann 2 Regler, wo ich die Temperatur einstellen kann und arbeite eher dann manuell. Also ich könnte natürlich verschiedene Varianten probieren, aber ich sehe das Bild und ich weiß, wie das Bild ja auszusehen hat oder jedenfalls in meiner kreativen Entwicklung auszusehen hat. Und indem ich meine Weißabgleichregler dann betätige, habe ich dann letztendlich meinen Weißabgleich oder die Farbtemperatur, wie ich es halt eben haben möchte. Und ich denke mal, das ist auch die schnellere Variante, weil wenn man eine Serie hat von Bildern, die man bei gleichen Bedingungen fotografiert hat, kann man den Weißabgleich dann am Rechner synchronisieren über diese Bildreihe und dann ist man relativ schnell fertig.
Ah, okay. Das klingt spannend. Würdest du das deinem Anfänger auch so empfehlen oder ist das eher was, was man in der Art und Weise so machen sollte, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat?
Ich denke, dass das einfach einhergeht. Also wenn jetzt ein Anfänger, wir machen ja sehr viele Grundlagenkurse auch und wenn die Leute anfangen zu fotografieren, denke ich mal, sollten die es auch gleich dann richtig lernen, auch mit der Bildbearbeitung. Heutzutage arbeiten wir alle digital und das Bild aufzunehmen ist natürlich, also korrekt zu belichten und so weiter, ist wahnsinnig wichtig, weil ich viele Belichtungsfehler später einfach nicht mehr korrigieren kann. Stichwort unterbelichtet, überbelichtet. Aber ich denke, ein wichtiger Teil ist auch dann später die Bildentwicklung, sprich die Bildbearbeitung am Rechner. Also da geht es mir jetzt gar nicht darum, irgendwie groß fortgeschrittene Sachen im Photoshop zu machen oder Montagen oder dergleichen. Das hat ja mit der Bildentwicklung nichts zu tun. Sondern den Leuten tatsächlich auch, man sollte vielleicht dann wirklich auch gleichzeitig, wenn man es ernsthaft betreiben will, lernen, wie man das Bild dann später am Rechner entwickelt. Und ich denke mal, das ist dann wirklich auch der letzte Schliff und das, was das Bild ja dann wirklich auch schön macht. Also natürlich macht man schöne Bilder vor Ort und die sollen ja auch in der Kamera entstehen, aber die Bildbearbeitung, Bildentwicklung ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Teil, um einfach aus diesem Motiv das meiste rauszuholen. Und wir haben dann auch bei der Fotoreise, sind wir dann auch abends gesessen, haben Bilder angeschaut und ich habe auch Bildentwicklungseinstellungen, Lightroom und dergleichen gezeigt. Und witzigerweise haben die Teilnehmer oder zumindest einige davon tatsächlich mit großen Augen gestaunt, was man mit der Bildbearbeitung alles noch rausholen kann. Stichwort Kontrast, Stichwort Nachbelichtungen in Teilen der Bilder oder Aufhellen in anderen Teilen der Bilder, wo das Bild dann plötzlich ganz andere Plastik bekommt und ganz andere Aussagekraft. Und zum Beispiel der Florian hat witzigerweise mittlerweile auch schon eine Lightroom-Version runtergeladen und ist ganz begeistert, was man aus den Bildern dann noch am Rechner rausholen kann. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man solche Dinge auch weiß und kennt und die Software bedienen kann. Lightroom zum Beispiel ist intuitiv, also es ist ja keine große Kunst und Wissenschaft, das Programm zu bedienen. Und ich empfehle sehr den Fotografen tatsächlich auch in der Bildbearbeitung, sich ein bisschen fit zu machen und da Zeit zu investieren, weil die Bilder werden einfach besser.
Ja, ich glaube auch, dass man gerade wenn man mal irgendwie ein Motiv bei schlechtem Bild, bei schlechtem Licht geschossen hat, dass man am Computer immer noch eine ganze Menge rausholen kann. Ich habe gerade das eine Foto, du hast mir eben 4 Fotos geschickt und ich habe das eine Foto offen. Ich nehme an, das ist am Jökullsalon entstanden. Und da wird so in Richtung Wolken und Landschaft fotografiert und am Himmel steht die Sonne. Und das ist sowas, was ich überhaupt nicht hinbekommen habe. Mit dem Handy geht das ganz einfach. Also quasi in die Sonne rein fotografieren ist da total easy.
Also und das mit meiner ist eine HDR-Aufnahme.
Hat das überhaupt nicht funktioniert.
Mit dem Handy die Fotos sind alle schrecklich geworden. Also jedenfalls geworden. Die neuen, zum Beispiel das neue iPhone hingekriegt? Hat ja diese Funktion HDR und da wird es auch sozusagen das Bild schon im Handy vermischt und aus verschiedenen Aufnahmen zusammengemischt und das ist ja nichts anderes bei HDR, also High Definition Range. Wir haben bei den Kameras ja das, in Anführungszeichen, das Problem, dass ein großer Kontrastumfang ja nicht aufgenommen werden kann. Das kann einfach der Sensor nicht. Und wir behelfen uns mit einer Reihenaufnahme. Das erste Bild wird unterbelichtet, das zweite Bild wird korrekt belichtet und das dritte Bild wird überbelichtet. Das heißt, ich habe in diesen drei Bildern immer Bildteile, die korrekt belichtet sind. Also bei einer starken Unterbelichtung wird ja die Sonne natürlich so gezeigt, wie man es auf dem Bild sieht. Bei einer korrekten Belichtung werden die meisten Bildteile ja korrekt belichtet und bei einer Überbelichtung werden ja wieder Teile quasi korrekt belichtet, die woanders im Bild zwar überbelichtet sind, aber andere Teile sind halt dann eben dafür korrekt belichtet. So, und mit einer speziellen Software werden diese drei Bilder dann zusammen übereinander gelegt und die Software sucht sich praktisch die Pixel raus, die korrekt belichtet sind aus allen drei Bildern und daraus entsteht eben diese Aufnahme. Also das ist tatsächlich so, an der Stelle, lieber Marc, nicht verzweifeln, das kann man mit einem Bild nicht machen, da muss man verschiedene Belichtungen in einer Belichtungsreihe eben machen und das Bild dann zusammen letztendlich die Bilder übereinander stellen und daraus entsteht dann so ein Bild. Das haben wir auch im Kurs gemacht, also bei der Fotoreise. Ich habe das gezeigt, wie es funktioniert und wie die Software auch funktioniert. Und es war natürlich auch ein großer Aha-Effekt bei manchen Teilnehmern, die dann zu HDR-Fotografen geworden sind.
Das ist tatsächlich, also HDR-Fotografie kenne ich auch noch. Das habe ich in Südafrika ein bisschen, habe ich da so ein bisschen mit rumgespielt. Habe das aber immer so im Hinterkopf, als die Fotos sehen dann so surreal aus. Also man sieht es den Fotos, finde ich, relativ schnell an, wenn so klassische HDR-Aufnahmen gemacht wurden. Jetzt, wo du es sagst, sieht man es an dem Foto hier vielleicht ein bisschen. Vorher hätte ich es nicht gesehen. Das heißt, man muss wahrscheinlich nur mit einem gewissen Gefühl daran gehen und sagen, okay, also ich muss das jetzt nicht übertreiben mit dem Kontrast.
Also für mich ist eine HDR-Aufnahme nicht so dafür da, dass man jetzt so völlig surreale Bilder produziert. Man kann es natürlich mit dem Programm ja auch machen. Es gibt ja vom Programm her schon diverse Vorschläge, wie man das Bild, also bis zu einer völligen Verfremdung, das ist nicht mein Ansinnen, sondern mein Ziel ist letztendlich, das Bild so zu wiedergeben, wie es eigentlich auch das Auge sehen würde. Also das Bild, was du da eben angesprochen hast, das würde man mit dem Auge, mit einer Sonnenbrille, würde man es mit dem menschlichen Auge genauso wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, mein Ansinnen, einfach das Bild so zu zeigen, wie man es auch tatsächlich wahrnehmen würde, wie es war. Also da geht es nicht darum, Bildteile zu verfremden oder irgendwie anders zu machen, sondern eher sich durch technische Mittel zu verhelfen zu dem Bild, das man tatsächlich auch dort gesehen hat.
Genau, also ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, die Sonnenbrille. Ne? Also ich bin auch, irgendwann kam die Sonne dann auch mal raus, als ich in Richtung Süden fuhr und dann hatte ich auch immer die Sonnenbrille auf. Und genauso war das dann auch. Also ich hätte dann am liebsten einfach meiner Kamera eine Sonnenbrille aufgezogen.
Man kann auch mit Filtern arbeiten.
Das wäre dann wahrscheinlich der richtige Weg, wie man solche Fotos macht.
Also
man kann da wahrscheinlich auch mit Filtern arbeiten, oder?
Quasi künstlich verdunkelt. Das ist zum Beispiel auch beim bewegten Wasser in voller Sonne natürlich unvermeidlich, weil die Kamera gar nicht So, also ich muss ja lange belichten. Das ist ja wieder meine drei Stellschrauben, sind ja Blendezeit und ISO. Ich kann mein ISO zurückstellen auf 50, wenn es die Kamera tut, oder vielleicht auf 100. Also jedenfalls so klein wie möglich. Ich muss aber tatsächlich, ich kann die Blende natürlich so weit zumachen, wie die Kamera das zulässt oder wie es Objektiv zulässt. Das wäre bei manchen 22, bei manchen 32. Also man kann sich ja vorstellen, ein 32. ist ja schon wirklich sehr, sehr kleine Öffnung. Aber trotz alledem brauche ich ja eine lange Belichtungszeit, um halt eben das Wasser so in diese schönen weißen Vorhänge zu verwandeln. Und da reicht es einfach oftmals nicht. Und da muss ich natürlich mit einem ND-Filter, also mit einem dunklen Filter arbeiten, um einfach der Kamera weniger Licht zuzuführen und dadurch in der Lage sein zu können, die Zeit halt eben zu verlängern. Und Filter sind natürlich in Island unvermeidlich. Wir haben Filter dabei gehabt. Ich habe das auch gezeigt, wie man mit Filtern arbeitet. Und die Ergebnisse sind da an der Stelle sehr, sehr gut geworden.
Also ich hatte, genau dieses Erlebnis hatte ich an dem Bruhafoss. Ich weiß nicht, ob ihr dort auch wart. Das ist dieser blaue Wasserfall. Genau. Und da habe ich versucht, quasi so eine Langzeitbelichtung zu machen. Und man kommt da einfach an seine Grenzen. Also da war dann eine Reisende aus Deutschland, die sagte auch zu mir, dass sie gerade genau dasselbe Foto macht wie ich, aber sie hatte eben diesen Graufilter vorne drauf, diesen ND-Filter. Und dann haben wir die Fotos verglichen und ganz klar, also sie konnte einfach so, so viel länger belichten als ich, dadurch, dass bei ihr dieser schöne weiße Schleier entstand und bei mir bei derselben Belichtungszeit war das Bild einfach komplett überbelichtet. Genau, also das...
Ja, sowas in die Richtung, das kommt natürlich...
Und die sind auch gar nicht so teuer, ne? Also so ein Filter liegt dann im Bereich 50 Euro, 100 Euro.
Und es gibt ja auch Filter, die sind quasi nicht veränderbar. Ich habe einen ND-Filter, der halt von... der sich, also das kann man sich so vorstellen, vorne kann man den Ring drehen und dadurch praktisch mehr oder weniger abdunkeln. Die sind ein bisschen teurer, aber sind natürlich von der Handhabung ganz gut, weil man da einfach sehr flexibel reagieren kann und nicht sieben Filter voreinander stellen muss oder alleine schon wegen Reisegepäck ist es natürlich viel praktischer, wenn man mit einem Universalfilter arbeiten kann, wo man die Ringe einfach oder die Helligkeit einfach verstellen kann. Also ich empfehle verstellbare Filter. Man hat nur einen Filter und nicht fünf und die liegen so bei 100, 150 Euro vielleicht. Je nachdem, welche, was für Durchmesser und was für Marke natürlich. Also
ich denke, das lohnt sich natürlich, weil man ansonsten im Grunde ja doppelt und dreifach auch kaufen muss. Und wie du schon sagst, ne, man hat irgendwie das fünf- bis sechsfache Gepäck in Anführungsstrichen. Das klingt mir nach einem sehr guten Ratschlag. Und also ich hatte dann noch einen Pull-Filter dabei, den ich auch nicht bedienen konnte. Also es war es fiel mir sehr schwer, auch quasi, also der Fall, der mir beschrieben wurde, waren Wolken und ein wolkenverhangener Himmel mit aber blauen Teilen. Und das habe ich hinbekommen. Also das hat man auch, das sieht man dann auch im Sucher sehr schnell, dass dann irgendwann der Himmel etwas blauer wird und die Kontraste schöner. Ich habe ihn dann aber irgendwann quasi immer wieder abgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel diesen Wasserfall fotografiert habe, dann hat er mir nicht nur nicht geholfen, sondern er hat das Bild manchmal in so einer Art verfälscht, dass ich es auf dem Bildschirm der Kamera noch nicht sehen konnte. Nachher am Computer habe ich dann aber gesehen, dass es entweder ein bisschen dunkler oder an manchen Stellen anders quasi vom Kontrast her war und so weiter. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, was so ein Polfilter macht und wie kommt das, dass der quasi...
Ja, also der Filter ist
also ich
ja
hatte
auch
das Gefühl, dass der das Bild so aufteilt.
Zweitgeteilt, ne? Da ist ja,
und
man muss
nur
ja,
in Teilen verändert.
Es geht ja darum, dass
war
man
das
den Himmel sozusagen abdunkelt Und da sollte ja auch der Filter richtig gestellt werden, also richtig gedreht werden auf dem Objektiv. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man natürlich, ich nehme an, du hast einen Filter, der auf der einen Hälfte oder in einem Teil ein bisschen dunkler ist und eben diesen Effekt dann herbeiführt. Da ist es natürlich so, wenn man den Filter, also wenn man diesen Ring sozusagen ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links oder sogar nach unten dreht, dann hat man genau das, was man nicht haben will, nämlich oben, wo es dunkel sein sollte, wird es heller oder normal und unten oder auf der rechten oder auf der linken Seite wird es dann ein bisschen abgedunkelt. Und wenn man da davor nochmal ein ND-Filter schraubt, dann ist es natürlich ein Riesendurcheinander. Also ich arbeite mit einem Polfilter gar nicht. Ich würde eher an der Stelle sagen, ich meine, das Licht spielt natürlich immer eine große Rolle und selbst mittags, wenn also da nutzt auch kein Polfilter, wenn die Sonne einfach sehr im fast rechten Winkel steht, dann hat man einfach keine Schatten am Boden, dann hat man ein sehr flaches Licht und sehr es ist halt sehr, sehr hell und da nutzt auch kein Filter nicht, weil man da einfach auch vom Motiv und von der Bildkomposition nichts Spannendes hat. Es ist alles sehr flach und sehr, keine Konturen sind sichtbar durch fehlende Schatten. In dem Fall nutzt der Filter ja auch wenig. Ansonsten kann man sich natürlich auch dadurch behelfen, dass man, sofern die Belichtung korrekt ist, ein Tick unterbelichtet, dadurch wird ja alles ein bisschen knackiger und ein bisschen kontrastreicher und man hat ja nicht das Problem, dass man irgendwelche Filter richtig stellen muss.
Okay, also es ist tatsächlich so, dass jeder Polfilter...
Naja, die Polfilter sollen ja also praktisch, quasi 50-50 also die geteilt Filter, die ist, du also ansprichst, die sollen ja dann immer dunkler machen, beziehungsweise sollen ja Teile, also sollen ja eigentlich ein bisschen rausfiltern und dadurch wird es ja dunkler. Ne? Und das ist, manchmal führt es einfach zu Schwierigkeiten.
Okay, verstanden. Das sind für mich alles ganz wichtige Informationen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute noch, die Kamera steht gerade vor mir und guckt mich an und wartet drauf, jetzt nochmal zur Aktion zu kommen. Für mich sehr, sehr spannende Tipps. Ich glaube auch für die ganzen Zuhörer. Wir haben ja eben schon im Vorfeld so ein bisschen kurz gesprochen und ich glaube, was ich ganz gerne machen würde, ist nach dem Podcast einfach mal so ein bisschen abzuwarten, ob Feedback von den Hörern kommt, dass sie sagen, das war ja spannend, aber ich hätte noch die und die Frage und dass man vielleicht dann mal noch irgendwann eine Folge aufnimmt, wo wir uns ganz konkret Bilder nehmen, auch ein paar von meinen hoffentlich, und die mal analysieren und sagen, okay, da ist das und das suboptimal und vielleicht
ja, sehr gerne.
Kann man das und das anders
und
machen.
Und ansonsten kann ich natürlich jeden,
also wenn du da Zeit und Lust zu hast, würde ich da gerne
für nächstes Jahr auch schon wieder eine Reise geplant und das Datum steht auch schon konkret fest, es wird wieder September sein und ich kann natürlich jedem empfehlen, beziehungsweise würde mich sehr freuen, wenn da einer, der eine oder andere der Zuhörer mitkommen würde, weil dann hat man es natürlich in real life.
Absolut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade selber ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht da dann mich einschleiche. Denn ich glaube, es geht nichts daran vorbei oder es geht nichts über Tipps von einem Profi einfach. Also die Lernkurve ist einfach so viel steiler, wenn man jemanden direkt neben sich hat, der sagen kann, hey, du machst gerade das und das nicht ganz optimal. Und man muss nicht, also ich habe die Kamera zusammen mit einem Buch bekommen und in dem Buch wird Fotografie von den Kindestagen an erklärt und ich werde dieses Buch nie im Leben anfassen, habe ich neulich für mich gelernt, weil Das ist mir alles zu theoretisch und zu trocken.
Also ich bin ja auch kein Manual-Leser, muss ich zugeben. Ich bin auch eher
also was man aus dem Buch in zwei Jahren lernt, lernt man da wahrscheinlich.
Und es ist tatsächlich so, dass man einfach dank der digitalen Technik sofort die Ergebnisse sieht und sofort nachbessern kann. Und wie du schon sagst, die Lernkurve ist enorm, weil man halt sofort einen Aha-Effekt hat. Und das ist ganz was anderes, als wenn man jetzt irgendwie selbst das drüber sprechen, das ist natürlich sehr abstrakt, als wenn man vor Ort ist. Da ist einfach, alle 10 Minuten hat man andere Lichtverhältnisse und alle 10 Minuten ein völlig neues Motiv in einem anderen Licht. Man sagt ja immer, wenn einem im Island das Wetter nicht gefällt, sollte man eine Viertelstunde warten. Und so ist es tatsächlich. Das heißt, man hat sich ständig ändernde Lichtverhältnisse, auf die man reagieren muss als Fotograf. Und da ist es wirklich ganz hilfreich, wenn man einfach vor Ort ist und jemanden neben sich hat, der sofort reagieren kann und sagen kann, du pass auf, aber guck mal, jetzt ist es überbelichtet oder jetzt ist es unterbelichtet und geh doch mal in die Hocke oder mach das hier und so. Und das ist einfach ganz was anderes. Und darüber hinaus macht es natürlich einen Riesenspaß, auch in der Gruppe. Das haben auch alle Teilnehmer bestätigt, also selbst passionierte Fotografen, die dabei waren. Die haben gesagt, eine Fotoreise ist einfach etwas anderes als eine andere normale Gruppenreise, weil man einfach auf die Bedürfnisse der Fotografen auch ganz anders eingehen kann. Also wir haben uns zum Beispiel einmal vor dem Sonnenaufgang schon an den Strand gestellt und haben da eine Felsformation fotografiert. Und anschließend haben wir andere Dinge an diesem Strand fotografiert, danach im Frühstück eben nochmal gekommen. Und da haben wir uns wirklich stundenlang beschäftigt an einem vermeintlich völlig langweiligen Ort, wo andere Gruppen oder andere Touristen eigentlich gar nicht hinkämen, weil es da vermeintlich nichts Interessantes gibt. Und wir hätten uns den ganzen Tag dort beschäftigen können. Also auch dafür ist natürlich eine Fotoreise sehr, sehr interessant und sinnvoll, weil man einfach Zeiten für Dinge hat, die man in einer normalen Gruppenreise oder während einer normalen Gruppenreise gar nicht hätte, zumal man die Motive gar nicht vor die Linse bekommt.
Finde ich ein gutes.
Also bei dieser Reise war es tatsächlich das Hochland und ich war sehr glücklich, dass der Florian entschieden hat, die Hochlandtour, also diesen Tag vorzuverlegen. Wir hatten an dem Tag sensationelles Wetter. Wir haben das Hochland für uns gehabt, mehr oder weniger. Und die Motive, die wir da vor die Linse bekommen haben, waren einfach fantastisch. Also es war eine völlig andere Welt. Ich bin mir zeitweise vorgekommen wie auf einem anderen Planeten. Und also das war einfach gigantisch. Dieser Hochlandtour, die ist definitiv ganz tief in meinem Bewusstsein verankert und die Bilder kommen immer wieder hoch und der ganze Tag kommt immer wieder hoch. Also es war einfach unbeschreiblich.
Großartig, stimmt. Und war auch gar nicht so gemein, die Frage, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, Florian hat davon erzählt und sagte auch, er hat noch nie, Land meiner Lauger war das, und er hat das noch nie ganz für sich alleine gehabt. Und an diesem Tag sagt er, saß man ganz alleine.
Ja, also es war definitiv wirklich
von daher
ein sensationeller Tag. Und wir haben auch ganz tolle Bilder gemacht und wir haben auch ein paar Bilder mit den Autos gemacht, so ein bisschen behind the scenes auch. Also ich werde auch sehr bald einen Blog drüber schreiben und auch Bilder zeigen von der Reise. Natürlich die Bilder, die wir gemacht haben, aber auch sehr viele Bilder behind the scenes. Und man wirklich die Gruppe sieht, vor dieser sensationellen Szenerie, vor diesen Motiven, die wirklich jede Beschreibung irgendwie überflüssig machen. Und ich kann sagen, ich freue mich wirklich wahnsinnig schon auf nächstes Jahr und auf die nächste Reise. Und ich hoffe, die Zuhörer haben sich ein bisschen anstecken lassen von Island und von unserer Fotoreise und schauen sich es vielleicht auch der eine oder andere näher an und kommt vielleicht mit. Würde mich freuen.
Das finde ich super. Das machen wir so, dass wir unter dem Podcast nochmal deine Adresse schreiben, beziehungsweise wo und wie man dich oder Florian erreichen kann, damit die Leute auch zu dir finden. Und ich werde auch sowieso nochmal auch bei Facebook auf die Reise hinweisen. Und ich glaube, dann sind die letzten Plätze, die noch frei sind, sind ganz, ganz schnell besetzt. Von daher, genau. Dann bedanke ich mich erstmal an der Stelle für das tolle Gespräch und nochmal der kurze Aufruf an die Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert, also das Ganze wird ja wahrscheinlich bei Facebook drin sein, oder schickt eine E-Mail oder schreibt im Blog einen Kommentar, am besten mit Fotos, zu denen ihr sagt, das ist ein Foto, was mir vielleicht nicht so gelungen ist, wie ich es gerne gehabt hätte, was kann ich da machen, und dann schauen wir, dass wir irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, am besten mit Video oder mit einem Blogbeitrag dazu, wo wir uns ein paar Fotos rauspicken und sagen, okay, das wäre jetzt irgendwie
eine Möglichkeit Dank gewesen, auch, Marc. Bis dann nächste Grüße nach Berlin.
So hinzukriegen, wie du das hättest haben Ciao. Wollen. Genau, und dann, wie gesagt, vielen Dank nochmal, Radmilla, und bis demnächst. Tschüss.